Willkommen bei Familienradar, dein Podcast für Orientierung, Haltung und Präsenz im Familienalltag. Für Eltern von Kindern zwischen 7 und 12 Jahren und alle, die es manchmal auch stürmisch erleben. Mit Walter von B&U Online und Lisa, dreifache Mutter. Schön, dass du eingeschaltet hast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Familienradar, dem B&U Elternpodcast. Ich bin Walter.
Und ich bin Lisa. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Lisa, kennst du das? Du sitzt mit deinem Kind am Küchentisch, Hausaufgaben stehen an und nach gefühlt 2 Minuten schweift der Blick zum Fenster, dann zum Handy auf dem Tisch, dann zu dem Geräusch aus dem Nebenzimmer.
Oh ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Und dann diese Mischung aus Verständnis und gleichzeitiger Erschöpfung. Jetzt konzentrier dich doch mal. Dabei weiß ich selbst, wie schwer das manchmal ist.
Genau darum geht es heute. Ablenkung, Konzentration und Fokus. Wie können wir als Eltern unsere Kinder dabei unterstützen, sich besser zu konzentrieren? Was passiert eigentlich neurologisch, wenn wir uns konzentrieren? Und warum fällt es manchen Kindern schwerer als anderen?
Das sind wirklich wichtige Fragen. Ich frage mich das oft, ob ich etwas falsch mache, wenn mein Kind einfach nicht bei der Sache bleibt.
Diese Frage werden wir heute angehen und ich kann schon mal vorwegnehmen, meistens machst du gar nichts falsch. Bevor wir tiefer einsteigen, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an podcast@b&u.ch. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten.
Und falls ihr diese Folge hilfreich findet, lasst gerne eine Bewertung da. Das hilft anderen Eltern, uns zu finden. Walter, fangen wir ganz am Anfang an. Was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir uns konzentrieren?
Das ist tatsächlich ein faszinierender Prozess. Konzentration bedeutet, dass das Gehirn aus der ständigen Flut von Informationen, die auf uns einströmen, gezielt bestimmte auswählt und andere ausblendet. Das nennt sich selektive Aufmerksamkeit.
Das klingt schon ziemlich anspruchsvoll.
Ist es auch. Hauptverantwortlich dafür ist der präfrontale Kortex, der Bereich direkt hinter der Stirn. Er ist sozusagen der Geschäftsführer im Gehirn. Er entscheidet, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, plant Handlungen und kontrolliert Impulse. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dieser Bereich ist bei Kindern noch nicht vollständig entwickelt.
Echt? Ich hatte immer das Gefühl, mein Kind könnte sich konzentrieren, wenn es nur wollte.
Das denken viele Eltern und es ist ein Missverständnis, das viel Frust erzeugt. Der präfrontale Kortex ist erst mit etwa 25 Jahren vollständig ausgereift. Kinder und Jugendliche sind also neurologisch betrachtet gar nicht in der Lage, sich so gut zu konzentrieren wie wir Erwachsenen. Als Eltern sollten wir das immer im Hinterkopf haben und es macht einen echten Unterschied, ob wir mit Ungeduld oder mit Verständnis reagieren.
Das ist wirklich beruhigend zu hören. Gibt es denn Richtwerte, wie lange sich Kinder überhaupt konzentrieren können?
Ja, als grobe Orientierung gilt, die Aufmerksamkeitsspanne in Minuten entspricht etwa dem Lebensalter mal 2. Ein 5-jähriges Kind kann sich also ungefähr 10 Minuten am Stück konzentrieren, ein 10-jähriges etwa 20 Minuten.
Das sind deutlich kürzere Zeiträume, als ich erwartet hätte. Ich glaube, ich setze da viel zu hohe Erwartungen.
Das ist sehr verbreitet. Und es ist auch biologisch erklärbar. Unser Gehirn ist darauf programmiert, regelmäßig die Umgebung zu scannen. Das war früher überlebenswichtig. Heute müssen wir keine Säbelzahntiger mehr fürchten, aber das Gehirn funktioniert immer noch so. Was bedeutet das für den Alltag?
Ich frage mich das oft. Was sind denn die häufigsten Konzentrationsräuber?
Fangen wir mit der Umgebung an. Unordnung, Lärm, zu viele visuelle Reize, all das beeinträchtigt die Konzentration. Kinder sind dabei oft noch empfindlicher als Erwachsene. Dann natürlich die digitalen Medien. Smartphones, Tablets, Fernsehen sind so konzipiert, dass sie Aufmerksamkeit fesseln. Mit schnellen Bildwechseln, bunten Farben, plötzlichen Geräuschen.
Ich merke das bei meinen Kindern. Nach dem Tablet fällt es ihnen viel schwerer, sich aufs Hausaufgabenmachen zu konzentrieren.
Genau das beschreiben Forscher mit dem Begriff Popcorn-Gehirn. Das Gehirn gewöhnt sich an schnelle Stimulation und findet eine Mathematikaufgabe danach schlicht fade. Dann gibt es noch die körperlichen Faktoren. Müdigkeit, Hunger, zu wenig Bewegung. Das Gehirn braucht Glucose als Energielieferant. Und Bewegung ist eigentlich ein Konzentrationsbooster. Sie fördert die Durchblutung und setzt Neurotransmitter frei, die für Aufmerksamkeit wichtig sind.
Also sollte ich meinen Kindern vor den Hausaufgaben erst Zeit zum Toben geben?
Das kann definitiv helfen. Oder zwischendurch eine kurze Bewegungspause kann Wunder bewirken. Und dann gibt es noch einen Faktor, der oft unterschätzt wird: emotionale Belastung. Stress, Sorgen, ein ungelöster Streit von vorhin. Wenn das Gehirn mit anderen Dingen beschäftigt ist, hat es schlicht weniger Kapazität für die eigentliche Aufgabe.
Das leuchtet mir ein. Manchmal merke ich, dass mein Kind gar nicht bei der Sache ist und ich nicht weiß, warum.
Genau da liegt oft der Schlüssel. Bevor wir überhaupt über Konzentration reden, braucht es manchmal zuerst Kontakt. Ein Kind, das emotional noch aufgewühlt ist, kann nicht einfach auf Abruf in den Lernmodus schalten. Erst Verbindung, dann Aufgabe.
Wie können Eltern denn konkret helfen? Wo fängt man an?
Am besten bei der Lernumgebung. Der Arbeitsplatz sollte möglichst reizarm sein. Aufgeräumter Schreibtisch, gute Beleuchtung, ein bequemer Stuhl. Alles, was nicht für die aktuelle Aufgabe gebraucht wird, kommt weg. Auch Spielzeug.
Was ist mit Musik? Meine Kinder wollen immer Musik beim Hausaufgaben machen.
Das ist individuell unterschiedlich. Instrumentale Musik oder spezielle Fokusmusik kann für manche Kinder tatsächlich helfen. Musik mit Text dagegen aktiviert das Sprachzentrum im Gehirn und lenkt ab. Und absolute Stille ist übrigens auch nicht immer optimal. Ein konstantes, nicht ablenkendes Hintergrundgeräusch kann manche Kinder sogar beim Fokussieren unterstützen.
Das hätte ich nicht gedacht. Was ist mit den digitalen Geräten während der Hausaufgaben?
Während der Hausaufgaben oder beim konzentrierten Spielen sollten Smartphones und Tablets außer Reichweite sein. Nicht nur stumm geschaltet, wirklich weg. Schon die bloße Anwesenheit lenkt ab. Wenn digitale Geräte nötig sind, für Recherchen zum Beispiel, helfen Browser-Erweiterungen, die ablenkende Websites blockieren.
Und Pausen? Wie gestalte ich die richtig?
Pausen sind entscheidend. Das Gehirn braucht Zeit, um das Gelernte zu verarbeiten. Für jüngere Kinder sind kurze Pausen alle 15 bis 20 Minuten sinnvoll, bei älteren alle 25 bis 30 Minuten. Die sogenannte Pomodoro-Technik funktioniert gut. 25 Minuten arbeiten, dann 5 Minuten echte Pause. Und die Pause sollte etwas völlig anderes sein als die Tätigkeit vorher. Wer stillgesessen hat, braucht Bewegung. Wer sich konzentriert hat, braucht Entspannung.
Was ist mit einem Snack zwischendurch?
Auch wichtig, das Gehirn verbraucht etwa 20% unserer Energie. Nüsse, Obst, Vollkornprodukte helfen. Zuckerbomben dagegen lassen den Blutzucker schnell steigen und genauso schnell wieder fallen. Das kostet Konzentration, statt sie zu fördern.
Wir haben viel über die äußeren Bedingungen gesprochen. Aber wie kann man Kindern helfen, innerlich fokussiert zu bleiben?
Da ist einer der wirksamsten Ansätze das Setzen von klaren, erreichbaren Teilzielen. Statt «Mach deine Hausaufgaben besser», rechne die ersten 5 Aufgaben auf Seite 12. Das gibt dem Gehirn ein konkretes Ziel und ermöglicht Erfolgserlebnisse, und jedes erreichte Teilziel setzt Dopamin frei, die natürliche Belohnung des Gehirns.
Das klingt logisch. Kleine Häppchen statt einem großen Brocken.
Genau. Man kann das auch visuell unterstützen, eine To-Do-Liste, wo erledigte Punkte abgehakt werden. Kinder sehen dann, ich schaffe etwas. Das motiviert für die nächste Aufgabe. Was genauso wichtig ist, der Zusammenhang zwischen Lernen und Lebenswelt. Wenn Kinder verstehen, warum sie etwas lernen, können sie sich viel besser einlassen.
Wie meinst du das konkret?
Statt einfach «lern das» zu sagen, kann man eine Verbindung herstellen. Wenn du Prozentrechnung kannst, weißt du beim nächsten Einkauf sofort, wie viel du beim Rabatt sparst. Das weckt innere Motivation und die ist nachhaltiger als jede äußere Belohnung. Innere Motivation entsteht, wenn Kinder Autonomie erleben, Kompetenz spüren und sich verbunden fühlen. Also mitentscheiden dürfen, wie sie lernen, Aufgaben bekommen, die herausfordernd, aber schaffbar sind und sich unterstützt, statt kontrolliert fühlen.
Das mit der Frustration ist für mich die größte Herausforderung. Wenn mein Kind zum dritten Mal dieselbe Rechenaufgabe nicht hinbekommt und ich nach einem langen Arbeitstag am Ende meiner Geduld bin.
Das ist ein sehr ehrliches Bild, das viele Eltern kennen. Was hilft in solchen Momenten? Erst regulierst du dich selbst, tief durchatmen, kurz innehalten, dann erst begleitest du das Kind. Wenn wir gestresst reagieren, überträgt sich das sofort. Der erste Schritt ist also immer Situation entschärfen. Ich merke, wir sind beide gerade etwas angestrengt, lass uns eine kleine Pause machen. Dann erst schauen, ist die Aufgabe zu schwer? Ist das Kind müde? Fehlt eine Vorinformation?
Und wie erkläre ich meinem Kind, dass Konzentration etwas ist, das man trainieren kann?
Das Muskelbild funktioniert sehr gut. Genauso wie Muskeln durch Training stärker werden, kann auch die Konzentrationsfähigkeit trainiert werden. Das nimmt den Druck raus. Es ist kein Schalter, den man umlegt, sondern ein Prozess.
Gibt es konkrete Übungen dafür?
Ja, viele. Achtsamkeitsübungen sind wissenschaftlich gut belegt. Schon 5 Minuten bewusstes Atmen können die Aufmerksamkeit schärfen. Die 5-4-3-2-1 Übung eignet sich gut für Kinder. 5 Dinge benennen, die man sieht, 4, die man hört, 3, die man körperlich fühlt, 2, die man riecht, 1, das man schmeckt. Das bringt das Kind ins Hier und Jetzt zurück.
Das ist schön einfach. Was noch?
Kinder-Yoga verbindet Bewegung, Atmung und Achtsamkeit sehr wirkungsvoll. Auch Koordinationsübungen helfen, zum Beispiel mit der rechten Hand den Kopf streicheln und gleichzeitig mit der linken Hand den Bauch reiben. Das trainiert die Verbindung zwischen den Gehirnhälften. Und dann analoge Spiele, Memory, Puzzle, Schach, Lego, all das trainiert Aufmerksamkeit und Ausdauer auf spielerische Weise, die dem Alter entspricht.
Was ist mit digitalen Spielen, die für Konzentrationstraining entwickelt wurden?
Die gibt es durchaus. Aber hier ist Augenmaß gefragt. Bildschirmzeit bleibt Bildschirmzeit. Und analoge Aktivitäten haben in der Regel nachhaltigere Wirkung auf die Konzentrationsfähigkeit.
Walter, was ist, wenn ein Kind sich trotz allem nicht konzentrieren kann? Wann sollte man als Elternteil professionelle Hilfe suchen?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Das Alarmsignal ist, wenn Konzentrationsprobleme über längere Zeit bestehen und mehrere Lebensbereiche betreffen, also nicht nur die Schule, sondern auch Freizeit und Familie. Dann braucht das Kind möglicherweise mehr Unterstützung, als wir alleine geben können.
Welche Anzeichen sollte ich ernst nehmen?
Wenn das Kind sich in keiner Situation länger konzentrieren kann, sehr impulsiv ist, Anweisungen nicht befolgen kann, obwohl es sie verstanden hat, oder wenn die Probleme zu deutlichen Belastungen in Familie und Schule führen, dann ist der Weg zu einer Kinderärztin oder einem Kinderpsychologen sinnvoll.
Da fällt natürlich sofort der Begriff ADHS. Wie ist das einzuordnen?
ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, ist eine neurologische Besonderheit, die etwa 5% aller Kinder betrifft. Entscheidend ist, eine Diagnose kann nur von Fachleuten gestellt werden. Viele Verhaltensweisen, die ADHS ähneln, haben andere Ursachen. Und wenn tatsächlich ADHS diagnostiziert wurde, ist das Wichtigste, dass alle, Familie, Lehrpersonen, Bezugspersonen, an einem Strang ziehen. Es gibt verschiedene Unterstützungsansätze, Verhaltenstherapie, in manchen Fällen Medikation und vor allem viel Verständnis und klare Struktur im Alltag. Das Kind braucht das Gefühl, ich bin nicht das Problem, ich brauche andere Bedingungen.
Das ist ein sehr wichtiger Satz. Kommen wir zu den Altersgruppen. Gibt es unterschiedliche Ansätze für verschiedene Altersstufen?
Absolut. Bei Vorschulkindern geht es vor allem um spielerisches Konzentrationstraining. Vorlesen ist fantastisch, weil es gleichzeitig Aufmerksamkeit und Wortschatz fördert. Auch einfache Gesellschaftsspiele oder gemeinsames Puzzeln helfen sehr. Bei Grundschulkindern können wir schon strukturierter arbeiten. Feste Hausaufgabenzeiten, ein ruhiger Arbeitsplatz, große Aufgaben in kleine Schritte unterteilen. Bei Teenagern wiederum ist Autonomie der Schlüssel. Sie sollen selbst herausfinden, wann und wie sie am besten lernen. Manche sind Nachteulen, andere Frühaufsteher. Unsere Rolle als Eltern wird dort mehr zur Begleitung und weniger zur Steuerung.
Und die Erwartungen an sich selbst? Ich vergleiche meine Kinder manchmal unwillkürlich mit anderen und frage mich, warum die anscheinend so mühelos Hausaufgaben machen.
Wir sehen immer nur die Spitze des Eisbergs. Jedes Kind ist einzigartig. Manche können sich länger konzentrieren, andere brauchen mehr Bewegung und Raum. Was wirklich zählt, das eigene Kind beobachten, dort abholen, wo es steht und kleine Fortschritte würdigen. Nicht die Note, sondern der Prozess. Mir ist aufgefallen, dass du heute 15 Minuten am Stück gearbeitet hast, ohne aufzustehen. Das ist toll.
Und bei Rückschlägen?
Rückschläge gehören dazu und sind normal. Was hilft, lösungsorientiert bleiben statt problemfokussiert. Das war heute schwierig. Was denkst du, was uns morgen helfen könnte? So bleibt das Kind in der aktiven Rolle.
Lass uns über Hausaufgaben sprechen. Wie viel sollte ich als Mutter dabei helfen?
Das ist eine klassische Gratwanderung. Grundsätzlich sollten Kinder lernen, Hausaufgaben selbstständig zu machen. Aber Struktur und Begleitung sind vor allem am Anfang sehr wichtig. Der Unterschied liegt darin, wir helfen bei der Herangehensweise. Wir lösen nicht für sie. Wir schaffen den Rahmen, feste Zeit, ruhiger Ort, Material bereit. Und bei Fragen helfen wir beim Denken. Was weißt du schon über diese Art von Aufgaben? Oder wo könntest du nachschauen?
Und wenn das Kind ständig Hilfe braucht?
Dann lohnt es sich zu schauen, ob die Aufgaben zu schwer sind. Das Gespräch mit den Lehrpersonen zu suchen ist in solchen Fällen sehr sinnvoll. Manchmal brauchen Kinder einfach mehr Zeit oder eine andere Erklärung.
Stress ist bei uns zu Hause manchmal ein großes Thema. Wie wirkt sich das auf die Konzentration aus?
Stress ist einer der größten Konzentrationskiller. Wenn zu Hause ständig Anspannung herrscht, durch Streit, Zeitdruck oder Überforderung, ist das Gehirn im Alarmzustand und hat schlicht keine Kapazität mehr für Lernen. Struktur und Routine helfen sehr, weil Kinder sich sicherer fühlen, wenn sie wissen, was als nächstes kommt. Und manchmal müssen wir auch akzeptieren, dass nicht alles perfekt sein muss.
Was ist mit der Balance zwischen Fördern und Überfordern? Ich will das Beste für meine Kinder, aber ich frage mich manchmal, ob ich zu viel von ihnen verlange.
Das ist ein feines Gespür, das man entwickeln kann. Ein guter Gradmesser ist, wie fühlt sich das Kind? Ist es stolz auf seine Fortschritte oder erschöpft und überwältigt? Warnsignale für Überforderung sind häufige Wutausbrüche, Schlafprobleme, Kopf- oder Bauchschmerzen ohne körperliche Ursache, Rückzug oder plötzliche Leistungsabfälle. Wenn solche Signale auftauchen, ist das eine Einladung, das Tempo zu reduzieren und zuerst wieder in Kontakt zu gehen.
Kurze Frage zu Belohnungen. Soll ich meine Kinder für gute Konzentration belohnen?
Belohnungen können kurzfristig motivieren, sollten aber mit Bedacht eingesetzt werden. Materielle Belohnungen können sogar kontraproduktiv sein, wenn sie die innere Motivation untergraben. Wirksamer sind soziale Anerkennung, echtes Lob, gemeinsame Zeit, die Möglichkeit, etwas Besonderes zu tun. Belohnungssysteme wie Punktetabellen können vorübergehend hilfreich sein, besonders bei jüngeren Kindern. Aber das Ziel bleibt immer, dass das Kind die Freude am Lernen selbst entwickelt.
Wie kann ich mein Kind dazu bringen, selbst wahrzunehmen, wann es konzentriert war?
Indem wir nach Lern- oder Arbeitsphasen kurz nachfragen, wie war das für dich? Warst du heute konzentriert? So entwickeln Kinder ein Gespür für ihre eigenen Zustände. Auch ein Konzentrationstagebuch kann helfen, indem sie ihre besten Bedingungen und Tageszeiten festhalten.
Schlaf ist ja auch ein großes Thema. Wie wichtig ist er wirklich für die Konzentration?
Absolut entscheidend. Während des Schlafs verarbeitet das Gehirn die Informationen des Tages, es räumt sozusagen auf. Vorschulkinder brauchen etwa 10 bis 13 Stunden, Grundschulkinder 9 bis 11, Teenager 8 bis 10. Und wichtig ist nicht nur die Menge, sondern die Qualität. Feste Schlafenszeit, ein ruhiges Ritual vor dem Einschlafen, keine Bildschirme eine Stunde vor dem Bett, ein dunkler und kühler Raum. Tagsüber, Tageslicht und Bewegung fördern außerdem den Schlaf erheblich.
Gibt es so etwas wie Brain Food, Essen, das wirklich hilft?
Ja, durchaus. Omega-3-Fettsäuren aus Fisch oder Nüssen unterstützen die Gehirnfunktion, B-Vitamine aus Vollkornprodukten ebenfalls. Ausreichend trinken ist besonders wichtig. Schon leichter Flüssigkeitsmangel beeinträchtigt die Konzentration spürbar. Zum Frühstück komplexe Kohlenhydrate wie Vollkornbrot oder Haferflocken mit Früchten und Nüssen. Die setzen Energie langsam frei, statt den Blutzucker kurz hochzutreiben und dann wieder fallen zu lassen.
Was ist mit der Zusammenarbeit mit der Schule? Wie gehe ich vor, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind braucht dort mehr Unterstützung?
Das offene Gespräch mit den Lehrpersonen ist der erste Schritt. Oft können gemeinsam konkrete Strategien entwickelt werden. Ein ruhigerer Sitzplatz, kürzere Aufgaben, mehr Bewegungspausen. Wenn eine Lehrperson andere Ansichten hat, hilft es respektvoll, das gemeinsame Ziel zu betonen, dem Kind helfen. Manchmal ist eine externe Facheinschätzung hilfreich, um alle Beteiligten auf denselben Stand zu bringen.
Und wenn die Schule wenig kooperativ ist?
Das ist frustrierend, aber nicht hoffnungslos. Andere Eltern mit ähnlichen Erfahrungen zu finden, kann helfen. Die Schulleitung einbeziehen ist ein möglicher nächster Schritt. Und externe Fachpersonen, Kinderpsychologinnen oder Kinderärzte, können eine klare, schriftliche Einschätzung liefern, die in solchen Gesprächen viel bewirkt.
Kurze Frage noch zu Lerntypen. Lernen alle Kinder gleich?
Nein, definitiv nicht. Es gibt grob drei Typen. Visuelle Lerntypen merken sich Dinge besser, wenn sie sie sehen. Auditive Typen profitieren davon, Informationen zu hören oder selbst laut zu sagen. Haptische Lerntypen müssen Dinge anfassen und ausprobieren. Die meisten Kinder sind Mischtypen, aber oft gibt es eine klare Präferenz und die findet man durch aufmerksames Beobachten heraus. Visuelle Lerntypen profitieren von Mindmaps und farbigen Markierungen, auditive vom Lautvorsagen oder Lernliedern, haptische von Bewegung und können zum Beispiel auf einem Gymnastiksitz lernen.
Und bei Geschwistern, wo eines sich gut konzentriert und das andere nicht?
Vergleiche vermeiden, das ist das Wichtigste. Warum kannst du nicht so konzentriert sein wie deine Schwester, richtet mehr Schaden an, als es nützt. Jedes Kind bekommt individuelle Unterstützung dort, wo es sie braucht. Fair bedeutet nicht immer gleich.
Was ist für die lange Frist das Wichtigste?
Geduld und Beständigkeit. Konzentrationsfähigkeit entwickelt sich über Jahre. Regelmäßiges, altersgerechtes Training ist wirksamer als sporadische Intensivphasen. Und unsere eigene Vorbildfunktion ist dabei enorm. Wenn wir beim Gespräch mit unseren Kindern ständig aufs Handy schauen oder den Fernseher laufen lassen, während sie Hausaufgaben machen, senden wir widersprüchliche Signale. Bewusstes Verhalten, beim Gespräch das Handy weglegen, beim Essen nicht fernsehen, selbst ein Buch lesen, zeigt mehr als jede Regel.
Und gemeinsame Rituale?
Wunderbar wirksam. Eine stille Zeit am Tag, wo alle in der Familie sich konzentriert beschäftigen, jeder mit seinem eigenen Projekt. Regelmäßige Brettspielabende, gemeinsames Lesen. Solche Rituale schaffen positive Verbindungen zwischen Konzentration und Gemeinschaft.
Walter, zum Abschluss, was sind die wichtigsten Botschaften für Eltern, die ihr heute mitnehmen solltet?
Erstens, Konzentrationsfähigkeit ist entwicklungsabhängig und kommt mit der Zeit. Geduld ist keine Nachsicht, sondern entwicklungsgerechte Begleitung. Zweitens, jedes Kind ist anders und braucht individuelle Unterstützung. Drittens, kleine, regelmäßige Schritte wirken mehr als große, seltene Anstrengungen. Und viertens, wenn wir selbst ruhig und präsent sind, ist das die beste Lerngrundlage, die wir unseren Kindern geben können.
Das fühlt sich für mich sehr stimmig an. Und ich bin froh zu wissen, dass ich nicht alleine bin mit diesen Fragen.
Das bist du definitiv nicht. Falls Eltern das Gefühl haben, dass die Konzentrationsprobleme ihres Kindes sehr ausgeprägt sind oder sich trotz aller Bemühungen nicht verbessern, professionelle Hilfe zu suchen ist keine Schwäche, es ist Stärke.
Für alle anderen, fangt klein an, bleibt dran und feiert kleine Erfolge. Konzentrationsfähigkeit ist eine Investition fürs ganze Leben.
Bevor wir schließen, noch ein Hinweis auf die nächste Folge. In Folge 52 sprechen wir über kulturelle Vielfalt erleben, Offenheit fördern. Ein spannendes Thema in unserer multikulturellen Gesellschaft.
Darauf freue ich mich schon. Falls ihr Fragen oder eigene Erfahrungen habt, schreibt uns gerne an podcast@bu.ch.
Und falls euch diese Folge geholfen hat, lasst gerne eine Bewertung da oder teilt den Podcast mit anderen Eltern. Jede Empfehlung zählt.
Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch eine konzentrierte und entspannte Zeit mit euren Kindern.
Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Das war Familienradar, dein Podcast für mehr Klarheit und weniger Druck im Erziehungsalltag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier uns, teil den Podcast und bleib mit uns auf Kurs. Die nächste Folge erscheint am Mittwoch. Wir freuen uns, wenn du wieder an Bord bist.